sucht Heimat, mein Herz sucht Glück. Doch wo immer ich hingehe, geht's mal vor und mal zurück. Ich sehn mich nach Frieden, was ich auch tu. Am Ziel meiner Suche stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber. Mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du. Du tust im Innern meiner Seele gut und du tust das Balsam auf den Wunden zu. Und du suchst mich, wenn ich mich in mir verliere, in mir verliere.
Sehnsucht nach Liebe ist täglich da, doch ich kann nirgends finden, was ich bei dir sah. Meine Schuld braucht Vergebung, was ich auch tu. Am Ende des Weges stehst du. Mein Freudeschenker, mein Heimatgeber, mein Glücklichmacher und mein Schuldvergeber. Mein Friedensbringer und mein Worteinhalter, mein Liebesspender bist du.
Weil wir glauben, dass dieser Gott der Bibel, des Christentums auch heute noch was mit uns zu tun hat. Und dieses Lied, was wir gerade gesungen haben, das drückt das so genial aus. Für mich, dass Gott jemand ist, der möchte, dass es meiner Seele gut tut. Und ich möchte Sie und ich möchte euch einladen, das jetzt mal zu probieren für diese Stunde. Einfach mal zu sagen, okay, wenn es Gott gibt, ich guck mal, ob er meiner Seele wirklich gut tut. Ich höre mir das an, wenn Sie Lust haben. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr mitsingen. Ihr dürft auch einfach zuhören, die Texte mitlesen. Und schaut mal, ob ihr in dieser Zeit eine Ahnung bekommt, wer dieser Gott ist. Ich möchte am Anfang mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, hab Dank, dass hier so viele sind, die dich erlebt haben, die das wissen, dass du wirklich ein Tröster der Seele bist und dass du uns das gibst, was wir ganz tief innen brauchen. Ich bitte dich so sehr, dass du das auch heute zeigst. Ich danke dir dafür, dass wir uns hier treffen können und ich bitte dich, dass du dabei bist. Amen. Ich darf auch aufstehen, sie dürfen aber auch sitzen bleiben.
Longer than this road I travel, wider than the gap you filled, deeper than my view of things, higher than this worldly things. Longer than this road I travel, wider than the gap you filled. Your love is deep, your love is deep, your love is high, your love is long.
Den Schluss hätte es uns auch noch gönnen können. Der ist nämlich cool. Guckt es euch im Netz an. Hat noch eine gute Pointe. Wonach du dich sehnst, das ist heute das Thema. Ich finde es ein spannendes Thema, ein relevantes Thema. Und eins, das uns alle betrifft, egal wie alt du bist, wie alt wir sind, wie alt du bist. Und da geht es mehr als um so eine Münze, die hier so völlig übersteigert ist, dass die ja die beklopptesten Dinger machen, diese Musiker, die sich darum kloppen. Jeder sehnt sich nach irgendwas. Ganz konkret. Und jeder hat seine Träume. Und jeder hat auch beim Thema Sehnsucht sofort so ein Kopfkino laufen. Hinter mir laufen, hoffentlich jetzt bald, ja, laufen ein paar Bilder ab, von möglichen Wünschen in eurem eigenen Kopfkino. David hat da klasse Beispiele rausgesucht. Bei mir geht natürlich auch sofort das Kopfkino an. Nur ein kleines Beispiel. Und wie kann es anders sein? Ich muss von Schalke erzählen. Ich habe gerade noch gehört, Schalke ist heilbar, aber ich glaube es nicht. Auch das muss ich als in Dortmund einfach immer wieder sagen. Ja, denn meine Sehnsucht ist natürlich, Schalke wird irgendwann mal wieder deutscher Meister. Ich weiß, das ist der Neid der Besitzlosen. Obwohl ja Schalke 7-mal Meister geworden ist, aber das war alles vor meiner Zeit. 58 war das letzte Mal, da war ich noch nicht da. Und so langsam keimt bei mir der Gedanke, ich muss es zugeben, meine Sehnsucht wird sich nicht erfüllen, Scheibe. Ja. Da sind wir aber gleich schon bei der ersten Beobachtung, die ich gemacht habe, wenn es darum geht, Sehnsucht und wenn sie sich erfüllt. Das mache ich gleich mal in einem Beispiel klar. Der Josia, mein Sohn, der sitzt da vorne und der glaubt gar nicht, wie lange der mir schon erzählt hat, ab dem letzten September, er will nach Porto Felice. Porto Felice, der Ort, wo wir immer hinfahren in Ferien. Ja, ne? Und dann haben wir die Monate gezählt. 10 Monate vorher. Dann haben wir irgendwann die Wochen gezählt, irgendwann nur noch die Tage. Dann sind wir hingefahren. Und am zweiten Tag wollte er schon wieder weg. Typisch für Josia, aber es zeigt demaskiert ein Prinzip, was ihr, glaube ich, alle kennt. Was ich zumindest selber kenne. Ja? Ich habe einen Herzenswunsch, zumindest halte ich das für einen Herzenswunsch. Ich sehe nämlich nach irgendeiner Sache, aber wenn sich das erfüllt, dann ist irgendwie dieser eigentümliche Reiz des Besitzlosen weg, der Sehnsucht. Ja? Diese Erfüllung löst nicht das ein, was die Sehnsucht versprochen hat. Und dann bildet sich meistens schon mal schnell wieder ein neuer Wunsch, eine neue Sehnsucht. Ich merke dann also, die Sehnsucht in mir, die sich auf konkrete Wünsche richtet, wird nicht gestillt, wenn der konkrete Wunsch sich erfüllt. Da ist also anscheinend eine Sehnsucht in mir, die ist tiefer. Die ist tiefgreifender, umfassender. Die geht in diesen Einzelwünschen nicht auf. Und ich spüre immer wieder diesen Durst dieser Sehnsucht. Erschreckt nicht, wir sind schon mitten in der Geschichte aus der Bibel, die ich euch heute erzähle. Finde ich übrigens irgendwie krass, dass die Bibel sehr aktuell ist, sehr relevant, die Beispiele, die da kommen. Also, worum geht's? Jesus trifft mittags, es ist ziemlich heiß, eine Frau an einem Brunnen, wo sie gerade Wasser schöpft. Die könnte so aussehen wie die Frau, die hinten die Esther in ganz toller Art so gestylt hat. Ja, Jesus kommt also charmant daher, bei der Frau lohnt sich's auch, ja, lässt sich von der Frau Wasser geben und dann geht es unvermittelt los. Er sagt dann nämlich, wenn du mich wirklich kennen würdest, dann hättest du mich um Wasser gebeten. Und ich hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Hä? Was meinst du denn damit, Jesus? Zumindest reagiert die Frau so, ja? Und Jesus führt das dann auch sofort weiter aus. Wer dieses Wasser trinkt, was ich ihm geben werde, wer dieses Wasser normal trinkt, der wird wieder durstig. Wer dieses Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird nie mehr Durst haben. Ich gebe ihm Wasser, das bis ins ewige Leben quillt. Spätestens jetzt geht bei der Frau so ein Kopfkino an. Dazu musst du aber was wissen. Ja? Keiner geht mittags in Israel zum Brunnen. Das ist brutal heiß und du kommst um vor Hitze. Also, keiner geht zum Brunnen, es sei denn, er muss. Er hat einen bestimmten Grund. Und die Frau hat eine besondere Geschichte. Das wird aus dem weiteren Verlauf klar. Das bringe ich jetzt bloß vorweg. Ja? Heute würde man sagen, sie lebte promiskuitiv. Ja, sie hatte schon einige Männer gehabt in ihrem Leben und in einem Dorf, wo sie lebte, also wie es da war, bedeutete das schon, dass sie sofort auch einen üblen Ruf hatte. Sie war also eine von der Sorte Mensch, vor dem einen die übervorsichtigen Mütter warnen. Ja, bestimmt wurde sie gemieden und sie mied natürlich jede Begegnung mit anderen. Darum ging sie auch mittags zum Brunnen, war ja keiner da. Und jetzt geht bei ihr das Kopfkino an. Cool. Wasser, das immer, wie so ein Bach, immer weiter quillt, ewig. Ich brauche nicht mehr jeden Tag zum Brunnen, nicht mehr diesen demütigen Gang dahin. Das ist die Lösung. Darum antwortet sie auch sofort, gib mir dieses Wasser. Aber Jesus geht es eben nicht um diese oberflächliche Erfüllung einer Sehnsucht. Das bringt ja nichts, das wissen wir ja selbst. Jesus geht tiefer. Er bringt erstmal die Sache brutal auf den Punkt. Dann sagt er nämlich, geh hin und hol deinen Mann. 7, 8, 9, K.O. und aus. Die Frau auf dem falschen Fuß erwischt. Denkt man, aber sie reagiert ziemlich cool. Sie sagt dann, ich habe keinen Mann. Geschickte Antwort, ne? Aber Jesus lässt sie nicht aus der Falle herauskommen. Er kontert. Stimmt, du sagst die Wahrheit. 5-mal warst du verheiratet und der, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Ja, darin hast du die Wahrheit gesagt. Jetzt wird es also klar, worum es geht. Um ihr kaputtes Seelenleben, Beziehungsleben. Das ganze Elend, was mit diesen kaputten Beziehungen verbunden ist. Und die tiefe Sehnsucht der Frau nach Anerkennung, nach Würde. Wir verlassen mal kurz diese Szene und gehen mal 2 anderen Gedanken nach. Ist das jetzt die Lösung, dass Jesus die Situation auch bereinigt mit den Beziehungen? Ein klares Jein von meiner Seite. Also erstmal ja. Ja, Jesus geht es natürlich darum, dass die Frau auch ihr normales Leben in den Griff bekommt, ihre Isolation überwindet. Und die Geschichte zeigt im Verlauf, dass die Frau wie vom Nebenher das auf einmal schafft. Ja? Sie läuft auf einmal in ihr Dorf, erzählt begeistert von diesem Jesus und jetzt kommt's. Das Dorf macht sich aufgrund des Wortes dieser Frau auf und lernt den Jesus kennen. Und am Schluss sagen sie zur Frau, jetzt glauben wir dir nicht nur mal länger diese Erzählung, weil du es gesagt hast, sondern weil wir ihn selbst gesehen haben. Darin steckt doch im Umschluss heraus, wir haben dir, deiner Erzählung schon vorher geglaubt, wegen dir. Erste Annäherung von Frau und Dorf und damit erste Schritte zur konkreten Lösung ihres Problems. Aber es wird gleichzeitig deutlich, das habe ich gesagt, das geschieht nebenher. Das ist nicht das Eigentliche. Und das ist es nicht in einem ganz, ganz tiefen Sinn. Ich mache das mal an meinem Beispiel klar. Beim Thema Sehnsucht und Erfüllung erlebe ich zutiefst, auch in einer glücklichen Ehe. Ich bin jetzt fast 22 Jahre glücklich verheiratet. Auch mit einer tollen Familie. Ich habe tolle Kinder. Auch mit meinem coolen Job. Ich bin Lehrer und ich bekenne mich dazu. Das macht Spaß mit den Kids. Ich habe tolle Fächer, Musik und Religion. Kann kaum was Besseres geben. Ja? Aber selbst mit glücklicher Ehe, mit tollen Kindern, einem super Job, erlebe ich Sehnsucht. Ich erlebe, dass es meine tiefe Sehnsucht nicht stillt. Klar. Beispiel Ehe. In der ersten Verliebtheit, bei Verlobung und Hochzeit, auch in anderen tollen Phasen meines Lebens, da hätte ich vor Glück zerspringen können. Auch bei der Geburt meiner Kinder. In besonderen Momenten. Und dennoch bleibt die Sehnsucht nach mehr. Diese Unruhe, das Leben unter Wert zu leben. Kennst du das? Das ist das Gefühl, du lebst das Leben ein bisschen unter Wert. Der Wunsch nach mehr Qualität, tiefere Erfüllung zu erleben. Ich kenne das zumindest. Und ich kenne vor allen Dingen, dass selbst die Erfüllung von so hochstehenden Zielen wie glücklich Familie, dass das nicht wirklich der Endpunkt ist, dass es nicht diese Sehnsucht stillt. Bleibt aber gleich die Folgefrage, was stillt denn jetzt diese tiefe Sehnsucht? Und jetzt fange ich wieder bei der Geschichte an, bloß an einer ganz anderen Stelle. Ganz am Anfang, nämlich bei Jesus und seiner Sehnsucht. Am Anfang der Geschichte wird so ganz nebenbei gesagt, auf dem Weg von Galiläa nach Jerusalem musste er, also Jesus, durch Samaria ziehen. Das ist klar, Galiläa liegt im Norden, Jerusalem liegt im Unten. Samaria liegt in der Mitte, also muss er von Galiläa nach Jerusalem ziehen. Ja? Das machte bloß kein Jude. Für die Juden war Samaria ein Tabuland. Das wurde aus bestimmten Gründen gemieden. Warum? Das würde jetzt zu weit führen. Aber sie machten es sogar so, dass sie richtige Kilometer in Kauf nahmen und um das Land herumzogen, am Jordan lang, um dann wieder nach Jerusalem zu stoßen. Aber Jesus musste durch Samaria ziehen. Er musste, und jetzt sag es mit anderen Worten, diese Frau sehen. Oder noch anders ausgedrückt, Jesus sehnt sich nach dieser Frau. Der will dieser Frau begegnen, in ihr Leben treten. Das muss die Frau gemerkt haben. Die haut nämlich nicht ab. Überlegt mal, was Jesus der da an den Kopf geworfen hat. Sie haut aber nicht ab. Sie spricht weiter mit Jesus,
obwohl sie natürlich dann geschickt theologisch ausweicht. Ja, die kommt dann erstmal wieder auf diese Feindschaft zwischen Samaria und Juden zu sprechen. Ja, und dann sagt sie so sinngemäß, ja Jesus, ihr sagt, wie ihr glaubt, das ist der richtige Weg und wir halten unseren Weg für richtig. Was stimmt denn jetzt? Wieder eine coole Kehrtwendung von ihr. Aber Jesus bleibt nicht lange bei dieser Streitfrage stehen, sondern knüpft am Gemeinsamen an. Dann sagt er, es kommt mal die Zeit, sagt Jesus, ja, die ist eigentlich schon angebrochen, dass der Heilige Geist, also Gott selbst mit seinem Geist, Menschen befähigen wird, ihn, Gott, den Vater, an jedem Ort anzubeten. Darauf springt die Frau an und sagt, ja, Jesus, stimmt, ich weiß, Gott wird den versprochenen Retter schicken. Sie redet dort von dem Messias, an dem sowohl die Juden als auch die Samariter gemeinsam glaubten. Dieser Retter, der wird uns alles sagen und erklären. Und jetzt lässt Jesus die Katze aus dem Sack. Ich bin dieser Retter, dieser Messias. Und jetzt sind wir einfach auch bei der Antwort auf die Frage, was stillt meine Sehnsucht? Jesus, und mit ihm Gott selbst, hat Sehnsucht nach dir, hat Sehnsucht nach mir. Kannst du dir das vorstellen? Gott hat Sehnsucht nach dir und nach mir. Die Bibel, dieses komische dicke Ding, in dem ja die Christen immer lesen, das ist eine einzige Geschichte von Gottes Sehnsucht nach Menschen, nach dir und mir. Und Gott lässt sich die verrücktesten Sachen einfallen, um dem Menschen nahe zu sein, ihn zu begegnen. Und gleichzeitig leidet Gott unter den Menschen. Das ist auch eine Leidensgeschichte Gottes in der Bibel. Er leidet darunter, dass die Menschen von Gott nichts wissen wollen. Ganz oft in der Bibel wird immer wieder gesagt, er ist wie so ein Ehemann, dem die Frau durchgeht. Ja, nicht nur das, die rumhurt als Prostituierte. Aber selbst davon lässt sich Gott nicht abschrecken. Er sagt, hoffentlich kommt sie doch mal bald wieder zu mir zurück. So groß ist die Sehnsucht nach dir und mir. Wie so ein völlig verliebter Mensch, der nur noch einen anderen sieht. So sieht Gott nur noch dich und nur dich. Und egal, was falsch gelaufen ist, davon lässt er sich nicht abbringen. Für diese Sehnsucht hat er sich ganz klein gemacht. Ist er Mensch geworden? Jesus. Damit wir an Jesus sehen, an ihm sehen, wie Gott ist. Und wie es ihn zu uns zieht. Und jetzt begegnet dieser Gott, dieser Jesus, vor 2000 Jahren dieser Frau, dieser schuldbeladenen Frau und wendet sich ihr eben nicht ab, sondern wendet sich ihr zu. Will die Beziehung zu ihr. Kannst du dir das vorstellen? Eine echte Liebesbeziehung zu dem größten Wesen dieser Welt. Ach, was sag ich? Gott hat doch die Welt geschaffen. Er ist nicht nur ein Wesen dieser Welt. Ich persönlich war monatelang im siebten Himmel, als Anja und ich uns gegenseitig unsere Liebe gestanden. Aber bei aller Liebe zu meiner Frau, ja, Anja ist ein Mensch und ich habe genug ihre Kanten kennengelernt und sie meine. Und darum hat unsere Liebe Grenzen und wir manchmal erleben wir das schmerzlich. Gottes Liebe, seine Sehnsucht nach dir, nach mir, ist grenzenlos, hat diese Grenzen nicht. Gerade er, der mich doch kennt, der meine tiefsten Abgründe kennt, ich kann ihm nichts vormachen, wie die Frau ihm nichts vormachen konnte, der liebt mich grenzenlos und will jeden Tag mit mir verbringen, mit dir verbringen.
Jede Sekunde, jede Minute, jeden Abend, jeden Morgen. Also, wenn ich mich einlasse auf das Wagnis zu einer Beziehung mit diesem Gott, dann erlebe ich echte Erfüllung meiner Sehnsucht. Echte. Nicht nur so ein Höhenflug mit nachfolgendem Absturz. Ist das nicht Theorie? Nietzsche hat schon mal gesagt, Erlöster müssten die Erlösten aussehen, damit ich an ihren Erlöser glauben kann. Wir sind nämlich oft genug gar nicht so erlöst. Und ich habe gerade auch am Anfang gesagt, ich habe diese Sehnsucht. Das sage ich als ein Amt, der mit Gott lebt, der Christ ist und sich bewusst so nennt. Und ich erlebe das an allen Christen. Ich habe bisher noch keinen Menschen erlebt, wo ich nicht gemerkt habe, er hat auch immer wieder diese Sehnsucht. Woran liegt das? Ich bleibe mal im Bild, was Jesus gebraucht mit dem Wasser. Gott gibt das lebendige Wasser, das ewig quillt. Aber ich muss es auch trinken. Richtig trinken. Nicht nur ein Tropfen, sondern satt trinken. Wenn es also um die Beziehung zwischen Gott und mir geht, dann muss ich mich ihm aussetzen. Ich muss Zeit mit Gott verbringen. Ich darf Zeit mit ihm verbringen. Ich darf ihm zuhören. Wie sollte auch sonst eine Beziehung funktionieren? Wie sollte auch sonst eine Beziehung mit Gott mich verändern? Ich habe Anja ja nicht dadurch gewonnen, dass ich in Wanne-Eickel, ich wohnte damals in Wanne-Eickel, sitzen geblieben, sondern weil ich ihr in meinen Heidelberg auf die Pelle gerückt bin. Aber wie geht das, Gott auf die Pelle rücken? Wie geht es praktisch, mit Gott Zeit verbringen? 3 praktische Tipps. Vielleicht kennt ihr sie. Aber ich finde immer wieder neu, ich muss es mir selbst auch immer wieder sagen. Erstens, umgebt euch mit Menschen, die auch Jesus nachfolgen, die diesen Jesus lieb haben, und sprecht über euren Glauben, eure Fragen, eure Zweifel. Ich glaube, Gott kann gerade im Gespräch mit anderen Menschen, die an Jesus glauben, euch begegnen. Die 2. Sache, redet mit Gott. Betet. Ich meine jetzt nicht nur das Tischgebet, das ist bestimmt nicht schlecht, ja, aber redet doch auch mal länger mit ihm. Wann hast du das länger mal mit Gott wirklich geredet? Sag mal so eine halbe Stunde. Mache ich mit der Anja häufiger. Gehört zu seiner Ehe dazu. Und falls du jetzt merkst, ups, oh, stimmt, dann hätte ich folgenden Vorschlag. Nimm dir doch mal einmal in der Woche einen Zeitpunkt. Mach ihn dir einfach mal fest. Einmal die Woche. Und red mal länger mit diesem Gott. Versuch, diesem Gott zu begegnen in dieser Zeit. Bei mir geht das am besten mit einem festen Termin, wenn ich genau weiß, jetzt kann ich das, wie so eine gute Gewohnheit. Das Gleiche gilt übrigens auch für das 3. Ich habe jetzt häufiger schon mal die Bibel erwähnt. In der Bibel lesen wir nicht darüber, wie Gott Menschen früher begegnet ist. Die Bibel ist ein völlig irres Ding. Es passiert das Wunder, dass auf einmal, wenn ich das lese, kann das Wunder passieren, dass Gott mir darin persönlich begegnet. Damit meine ich, dass ich auf einmal Gedanken in diesem Text habe und auf einmal merke ich, wow, ja, und dann merke ich auf einmal, die habe ich ja nicht zutiefst ich selber, sondern die hat Gott mir in dem Moment gegeben. Und das merke ich dann in dem Moment, intuitiv. Aber auch hier gilt, sich Zeit nehmen. Damit gibt ihr Gott dann viel mehr die Chance, richtig zu Wort zu kommen. Aber jetzt sagst du vielleicht, Mensch, das stimmt, klar, aber das ist doch so mühsam. Und das habe ich oft schon probiert und es klappt nicht und es ist anstrengend, ich schaffe das nicht. Und ich kenne das. Ja, ich kenne es übrigens auch. Ich bin da voll auf eurer Seite. Und um klarzumachen, was das Problem ist, habe ich hier diesen netten Tisch hier bekommen von Anja, den hat sie mir gerade vorbereitet. Ihr seht hier eigentlich genau das Problem. Ich selber bin ein Süßigkeiten-Junkie. Ich gehöre ja auch zu denjenigen, die Nutella mit einem Löffel essen. Ich bekenne mich schuldig. Wenn ich jetzt fragen würde, was euch gut tut, wüsstet ihr genau, auf welche Sachen ihr zeigen würdet. Natürlich ist das super. Aber es geht schon damit los, dass ich den Salat machen muss, bevor ich den essen kann. Aber jetzt, und Hand aufs Herz, selbst wenn der Salat gemacht ist, ich glaube, ihr alle wisst genau, worauf ich hinaus will. Das hier, das lockt doch viel, viel mehr, ne? Oh, hätte ich fast einen getroffen. Da. Ja, das nimmt er. Wer will die Möhre? Oh, alles klar. Alles, oh, hey, jetzt hat er, macht mir die Predigt nicht kaputt, dass ihr alle die hören wollt. Okay, also. Dieses Fast Food, ich sag das jetzt mal so, das gibt's doch auch so. Es gibt doch tausend Sachen in der Woche, mit denen ich mich beschäftigen kann. Und die mir den Tag zumüllen. Sagt nicht, das kennt ihr nicht. Ich glaube, das ist ein Problem der heutigen Zeit. Wir müllen uns selber den Tag, Tag für Tag für Tag zu mit irgendwelchen Sachen. Und auch mit Sachen, die so lecker daherkommen, wie meinetwegen dieses Rocher. Und wir fallen drauf rein, obwohl wir genau wissen, dass es uns nicht gut tut. Gott verspricht uns mehr. Und dazu müssen wir eins tun. Wir müssen uns dafür entscheiden, auch mal zu sagen, Gott, ja, ich will das tun. Und wenn es nur ist, Gott, ich will wollen. Jetzt kommt nämlich das Fantastische. Gott schenkt mit seinem Geist dann auf einmal, dass ich das dann tatsächlich will. Und dass ich es dann auch tue. Wenn ich Gott sage, ich will wollen. Ich kann das oft nicht. Aber Herr, du kannst mir helfen. Dann schenkt er das Seinige dazu. Wir singen jetzt ein Lied. Die Band kann mal nach vorne kommen. Wir singen ein Lied, das heißt Let It Rain. Das ist angesichts dessen, was in dieser Woche passiert ist, fast schon ein Masochistenwunsch, ja? Let It Rain, es singt, würde sich kein normaler Deutscher wünschen, ja? Das Bild kommt aus der Bibel und die Bibel ist in der Mittelmeerregion entstanden und da versteht man das Bild. Da regnet es oft viel zu wenig. Da sind ganze Landstriche vom Regen abhängig und sehnen ihn herbei. Und dann passt das Bild. Denn ich glaube, dass wir oft wie so ein dürstendes Land sind. Und dass ich das auch spüre. Gott, ich bin vertrocknet. Und ich bin am Ende, wenn nicht der Regen kommt. Und das heißt dann übertragen, wenn Gott nicht selber kommt. Let it rain, Gott tritt in unser Leben wie ein lebensspendender Regen. Vielleicht hast du ja heute gemerkt, ja, ich habe diese Sehnsucht und ich kenne das, was der Klaus da gerade erzählt hat. Und ich folge Jesus schon länger, aber ich bin immer wieder auf dieses geistliche Fastfood reingefallen und falle immer rein. Und habe so viel Kraft und Zeit mit unwichtigen Dingen vertan, anstatt die Nähe Gottes zu suchen. Dann sing jetzt dieses Lied und sag dabei zu Gott, ja Gott, ich bekenne, ich bin durstig, ich brauche dich, ich will mich dir neu aussetzen, ich will wieder neu die Beziehung leben, Zeit mit dir verbringen und mich von dir füllen lassen. Vielleicht bist du aber auch an dem Punkt, sagst, wow, klingt ja cool, was das sagt, aber diesen Gott kenne ich gar nicht. Zumindest nicht als denjenigen, der in mein Leben tritt. Gott ist mir eigentlich bisher immer so weit fern, so weit weg gewesen. Aber ich merke, da ist was dran. Das will ich mal ausprobieren. Dann sing dieses Lied auch. Und dann sage damit Gott, ich merke, das will ich erleben. Wenn es dich gibt, Gott, dann will ich dir sagen, ich brauche dich. Ich will das ausprobieren. Ich möchte mit dir leben, aber du musst mir helfen. Tritt in mein Leben und begegne mir. Let it rain.
Mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir haben gesungen, lass es regnen. Und ja, ich bitte dich, dass du wirklich, dass du es regnen lässt, dass du deinen Segen und deine Liebe regnen lässt, dass wir davon was spüren. Du kennst unsere Sehnsucht und du weißt, wo wir stehen. Und ja, du kannst das Wunder jeden Einzelnen sehen und doch jeden irgendwie. Und ich bitte dich, dass du das auch bei jedem machst, dass wir das spüren, dass wir deine Liebe, deinen Segen, deinen Regen auf uns spüren und dass uns das verändert, Herr. Hab Dank, dass du hier bist und ja, hab Dank, dass du Veränderung schenkst. Amen.
Und du hast mich entdeckt und ich lauf so.
ich kann. Sehe, soweit ich will, denn der Himmel steht mir offen, weil ich Himmel.
Toll, wenn man das so sagen kann. Du bist mein Ziel, du bist meine Leidenschaft. Ich kenne das von mir oft ganz anders. Ich bin fertig, ich kann nicht mehr, ihr könnt mich alle mal, ich bleibe sitzen, wo ich bin. Ich glaube, das kennen viele auch. Und das Coole ist, der Klaus hat das eben auch schon gesagt, das ist okay. Gott sagt zu denen, die nicht mehr können, die am Wegrand sitzen, kommt zu mir, die ihr mühselig seid, die ihr keine Kraft habt. Ich will euch erquicken, ich gebe euch Wasser. Es ist nichts verloren, du brauchst auch nicht weitergehen. Ich lade dich ein, mach das so, der Klaus hat das eben gesagt, kommt zu Gott, probier's doch mal aus. Man kann ja nicht mehr viel verlieren. Nehmt euch die Zeit, probiert's mal und ich glaube, dass Gott sich dazu stellt. Nächste Lied ist Hungry.
Thank you.
fast am Ende des Gottesdienstes. Wenn du das Gefühl hast, boah, da war jetzt was dabei, da muss ich nochmal drüber reden, weil entweder verstehe ich das nicht, finde ich doof, oder es hat mich gepackt, da möchte ich mit jemandem reden. Hier nebenan, da sind so Glasfenster, das ist sonst der Kinderraum, der ist umgestaltet, das ist ein Raum der Stille oder der Begegnung. Wir laden euch ein, geht da hin, da wird jemand sein, vielleicht wollt ihr auch einfach nur alleine sein, der kann gerne genutzt werden, der Raum. Oder ihr seht hier viele auf der Bühne oder am Rand, sprecht uns an. Es wäre zu schade, wenn so ein Moment, wo mir was klar wird, einfach vorbeigeht, verschwindet, nutz ihn. Wir laden dich dazu ein. Es gibt auch gleich noch was zu essen. Das Café ist geöffnet, so zu Gesprächen. Du kannst dich gerne informieren, was in der Gemeinde sonst so los ist. Vielleicht wollt ihr auch noch mal zu der Frau am Brunnen hingehen da hinten und mit ihr sprechen. Keine Ahnung, auch das dürft ihr tun. Wir haben schon die Einladung für den nächsten Gottesdienst hier. You Never Walk Alone, 22. November. Herzliche Einladung. Ihr dürft die mitnehmen, dürft die gerne weiterverteilen. Wenn euch jemand in den Kopf kommt, wo ihr denkt, das wäre eine gute Sache. Wir haben so Feedbackzettel, die liegen da auch, denn wir sind interessiert an eurer Meinung. Wie hat es euch gefallen? Was hat euch gut getan? Was habt ihr vielleicht nicht verstanden oder würdet ihr euch anders wünschen? Kommt auf uns zu, wir freuen uns darüber. Jetzt muss ich gucken, genau. Wer noch nicht genug hat und zwischen 16 und 26 Jahren ist, der darf gleich hier die Treppe runtergehen. Es ist Crossover für junge Erwachsene. Man braucht keine Einladung, keine Eintrittskarte, man darf da einfach hingehen. Herzliche Einladung. Genau. Dann bleibt mir nur noch das letzte Lied anzusagen. Gott ist gut, denn du bist gut. Das ist ein, ja, für die Leute, die sagen, ja, ich habe das erlebt, ich möchte es nochmal sagen, Gott selber sagen, oder ich wünsche es mir und deswegen singe ich das, solange bis es in Erfüllung geht oder so ähnlich. Ihr seid eingeladen, mitzusingen, ihr dürft gerne aufstehen, ihr dürft natürlich auch gerne zuhören. Ja, seid Gott befohlen und ich wünsche euch, dass Gott euch in nächster Zeit im Alltag irgendwo begegnet.
Du bist gut.
hier zu bleiben.
Egal wie du es auch nennst, die Dinge zu sehen, wie sie wirklich sind.